Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Heiland, Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du zu uns sprichst. Mach unsere Herzen bereit, dich aufzunehmen. Segne, reden und hören. Amen. Früher, ihr Lieben, als ich Weihnachten noch in der Stube meiner Eltern gefeiert habe, da sind abends, Heiligabend, oft meine Großeltern von nebenan, eigentlich immer, von nebenan rübergekommen, sind da bei uns geblieben, wir haben ein bisschen geredet, haben vielleicht was gesungen, Armbrot gegessen haben wir auch. Und dann sind sie aber bald wieder abgedampft, weil die nämlich drüben in ihrem Haus unter dem Weihnachtsbaum eine enorme Menge von Briefen hatten. Von der Bekanntschaft und Verwandtschaft, lauter Weihnachtspost. Und diese Berge von Post, das hat mich als Kind immer schwer beeindruckt. Zu keiner anderen Jahreszeit wird so viel Post versendet wie zu Weihnachten. Heute sind es nicht so viele Briefe mehr. Es gibt immer noch ein paar Päckchen, aber vor allen Dingen auch E-Mails oder Rundschreiben in digitaler Form. Wahrscheinlich haben fast alle von uns auch Weihnachtsgrüße verfasst oder wenigstens unterschrieben. Es ist dabei immer gar nicht so einfach, finde ich, einen Anfang zu finden. Wenn man erstmal drin ist im Schreiben, dann geht's ja, aber aller Anfang ist eben schwer. Ich möchte in dieser Predigt einen Brief des Apostels Paulus ansehen, das heißt eigentlich eben so einen Briefanfang. Aber das reicht schon aus, denn hier ist das Wesentliche zusammengefasst. Er hat damit die Weichen für das Folgende gestellt. Und wenn dieser Brief wohl so ganz anders ist als unsere Weihnachtspost, könnte er eigentlich ein Weihnachtsbrief sein. Denn da steht alles drin, was für Weihnachten wichtig ist. Man könnte fast sagen, es ist die Mutter aller Weihnachtsbriefe. Es geht um den Anfang des Römerbriefs. Es beginnt, wie es sich gehört, mit dem Absender, wie es sich damals gehörte. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes, in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Durch ihn haben wir empfangen, Gnade und Apostelamt in seinem Namen, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid, von Jesus Christus. Und nun kommt er zu den Adressaten. An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ein langer Anfang und etwas kompliziert. Paulus wäre wahrscheinlich kein guter Postkartenschreiber gewesen. Paulus muss etwas ausholen, um sich vorzustellen. Denn die Leute, an die er schreibt, die kennen ihn nicht. Er muss es erst mal sagen, wer das da ist, der so einen seitenlangen Brief schickt. Und darum braucht er so lange, bis er schließlich zu den Adressaten kommt. 10 Zeilen für den Absender gegenüber einer für den Empfänger. Und das, obwohl er eigentlich gar nicht viel von sich erzählt. Viele interessante Dinge verschweigt er bei seiner Vorstellung. Von seinem Alter, seiner Größe, dem Aussehen, Familienstand, Hobbys, Lieblingsmusik. Sagt er kein Wort. Nur seinen Namen nennt er. Und er spricht von seinem Beruf. Und das nicht zu knapp. Ganz breit beschreibt er seinen Beruf. Paulus ist dazu berufen, das Evangelium zu predigen. Anderen die frohe Botschaft von Jesus Christus weiterzusagen. Mit diesem Briefanfang hat Paulus die Weichen gestellt. Er hat ganz klar gemacht, es geht hier in diesem Brief nicht um ihn, den Paulus, sondern es geht um seinen Auftraggeber. Es geht um Jesus Christus. Es geht um Gott selbst. Es geht um diese sagenhafte Nachricht, die wir heute feiern. Diese sagenhafte Nachricht, dass sich der Schöpfer der Welt aufs Allerengste mit der Schöpfung verbindet. Also Gott, der die Planeten, die Erde und den kleinsten Wurm gemacht hat, der kommt als kleines Kind zur Welt. Als Sohn armer, schlichter, ländlicher Eltern liegt er in einer Futterkrippe, in einem Stall. Ein schwaches, hilfloses, verletzliches Baby. Gott ganz unten. Tiefer geht es kaum. Das zu verdeutlichen, gibt es eine alte Geschichte, die schon lange erzählt wird. Darum kommt ein Schüler zu seinem Meister und fragt ihn: Meister, früher gab es Menschen, die Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Warum gibt es das heute nicht mehr? Darauf antwortet der Meister: Weil sich heute niemand mehr so tief bücken will. Die Menschen sehen Gott nicht mehr, weil sich keiner mehr so tief bücken will. Den Gott in der Krippe zu erkennen, fällt uns offensichtlich schwer. Denn wenn es um Gott geht, dann sehen alle nach oben und nicht nach unten. Mächtig, kräftig, glänzend und gewaltig stellt man sich das Kommen Gottes vor. Da muss wenigstens die Erde wackeln. Aber Gott kommt oft anders, als wir denken. Als einfacher, schwacher Mensch ist Jesus Christus durch die Gegend gezogen und er leistete sich einige Schwächen. Er hat oft nicht ausgehalten und dann den ersten Schritt auf andere zugemacht. Er hat anderen vergeben. Er hat sogar sein Leben gegeben, um andere zu retten. So ein Verhalten wird nicht nur bewundert. Das klingt schwach und manchmal auch unvernünftig. Nach einem, der keine Konflikte aushalten kann und wahrscheinlich auch gar nicht hart durchgreifen. Wer allerdings schon mal einem anderen verziehen hat, wer nach einem Streit schon mal als erster wieder zu dem anderen hingegangen ist und ihm die Hand entgegengestreckt hat, der weiß, wie schwer das ist und wie viel Kraft das kostet. Vergeben kann in der Tat teuer werden und es kostet Kraft. Es ist nicht leicht, aber es lohnt sich. Es ist gut, wirklich streiten zu können. Es ist gut, sagen zu können, was einem nicht passt. Und es ist noch wesentlich besser, einen Streit ausräumen zu können. Wer einen Streit hinter sich hat, der weiß, wie viel Stärke in dem schwachen Satz liegt: Ich verzeihe dir. Genauso steckt in dem kleinen, schwachen Kind in der Krippe enorm viel Kraft. In aller Schwachheit hat Gottes Sohn unser Leben gelebt. Er kennt unsere Schwächen und Krankheiten, denn damit hat er sich beladen wie ein Lastenträger. Er hat sie auf sich genommen. Er kennt unsere dunklen Stunden, sogar die tiefste Todesnacht, ganz genau. Und darum weiß er auch, wie er uns helfen kann, wie er uns Kraft geben kann. Gott selbst hat zu dem schwachen Leben und Sterben seines Sohnes Ja gesagt. Er hat Jesus nicht einfach sterben lassen, er hat Jesus den Sieg über den Tod gegeben, er hat ihn auferweckt, Jesus, das Krippenkind, lebt. Das ist die frohe Botschaft, die Paulus erzählen will. Kurz gefasst lautet sie: Gott als Mensch geboren, gelebt, für uns gestorben, wie das schon lange vorhergesagt war, danach begraben, auferstanden und von vielen gesehen. In dieser Botschaft steckt Kraft. Und neulich im Advent habe ich schon mal gesagt, Kraft heißt auf Griechisch Dynamis. Da steckt Dynamit drin. In dieser Botschaft steckt tatsächlich Sprengstoff. Das Wort Gottes, das Evangelium, besitzt eine unglaubliche Sprengkraft. Es sprengt Ketten, die versklaven wollen. Es sprengt Schlösser, die uns gefangen halten wollen. Zum Beispiel da, wo wir es schaffen, uns gegenseitig schwere Schuld zu vergeben, weil Christus uns vergeben hat. Da werden die Gnade und der Friede Gottes konkret, von denen Paulus spricht. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Im Frieden Gottes steckt eine gewaltige Kraft, denn vergeben können ist geschenkte Gotteskraft. Er vergibt uns und dieses Geschenk geben wir weiter. Darum wiederholt ein Prediger vor jeder Predigt diesen Grußsatz aus dem Römerbrief: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist der Wunsch, dass diese Gotteskraft gehört werden kann. Und es ist die Zusage: jetzt knallt's. Jetzt gibt's Dynamit. Denn in der Predigt werden Geschenke Gottes ausgeteilt. Der Anfang des Briefes von Paulus an die Römer ist ein gutes Beispiel für die Kraft, die Gott uns in unserem Leben schenkt. Paulus ist in Sachen Jesus unterwegs. Er gründet erfolgreich Gemeinden und baut sie auf. Zwischendurch sitzt er aber auch immer wieder wegen seiner Arbeit im Gefängnis. Nun schreibt er an eine fremde Gemeinde, die er bald besuchen möchte. Dabei verweist Paulus nicht auf seine Erfolge. Er lässt nicht Taten für sich sprechen, er stellt sich nicht als den strahlenden Glaubenshelden dar, der keinen Gefahren aus dem Weg geht. Das könnte er, Grund genug hätte er. All das macht er nicht, sondern er zeigt auf den Auferstandenen. Paulus lässt nicht seine eigenen Taten, sondern Gottes Tat für sich sprechen. Denn daraus zieht Paulus selber seine Lebenskraft. Weil er von seiner Erlösung weiß, weil er Jesus neben sich hat, kann er so segensreich wirken. Er bezieht seine Kraft aus dem Evangelium, das er selber weitererzählt und nicht aus sich selbst. Die frohe Botschaft ist eine frohmachende Botschaft, denn sie verbindet fremde Menschen miteinander, so wie Paulus mit der römischen Gemeinde. Sie und wir können diese Botschaft weitersagen, dass Jesus Christus lebt und mitten unter uns ist. Jesus Christus gibt kraftvollen, ruhigen Frieden. Damit vermögen es fremde Menschen, einander zu trösten. Und wir müssen keine großen Glaubenshelden sein, um uns gegenseitig Trost und Hoffnung zu geben. Denn Jesus Christus, der kleine Mann in der Krippe, der nur für uns lebt, ist groß genug. Dies Geschenk stellt Gott uns auf unseren Gartentisch. Amen. Und der Friede Gottes, der eben höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus.